Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bessere Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce.
Guten Tag.
Die Flippers, die sind wieder zusammen.
Die sind wieder da heute.
Nach 8 Monaten.
Ey, 8 Monate. Ich habe geschaut gerade mal auf Spotify. Ich dachte, es wäre ein Jahr gewesen. Also wirklich, es kam mir vor wie über einem Jahr.
War schon lange auf jeden Fall.
Ja, warum haben wir dann aufgehört? Warum kam keine weitere Folge? Wir wurden oft auf unsere Meetup.
Weißt du, was die letzte Folge war?
Angesprochen, ich gucke sofort.
Burnout.
Wir wurden in den
Meetups. Es war einfach Burnout.
Auf den Events oft angesprochen, warum wir keine Folgen mehr machen. Und die letzte Folge war, warum ein Herstellerbesuch essentiell für deinen Erfolg ist.
Ja, das trifft es ganz gut auf den Punkt, glaube ich.
Das war die letzte Folge, genau. Und ich glaube, die Essenz von dem, warum wir keinen Podcast mehr gemacht haben, war ja eigentlich so ein bisschen, dass wir haben nicht alles gesagt, aber wir haben vieles gesagt, oder?
Gefühlt hatten wir alles gesagt. Du musst auch überlegen, wir haben 3 Jahre lang, ich glaube 100, das kannst du gleich auch nochmal gucken, 150 Folgen, also 150 Wochen am Stück.
187, sorry.
Alter, 187 Folgen, also 187 Wochen, 3 Jahre, jede Woche alles erzählt, was passiert, und wir hatten einfach das Gefühl, wir haben alles gesagt. Vor allen Dingen, also es war ja irgendwie eine coole Zeit mit so Projektupdates, Hands, 1600, bei Marc die Süßigkeitenmarke. Ja. Aber es passiert nun mal nicht jede Woche was Neues, wo man eine ganze Folge draus machen kann. Ja. Und es hat sich auch einfach falsch angefühlt, 3 Tipps für bessere PPC-Anzeigen, ja, was eh keiner von uns selber macht, weil es immer eine Agency macht. Und es hat sich irgendwie fake angefühlt. Also du erzählst etwas, wo du dich aktuell gar nicht mehr mit beschäftigst.
Ich glaube, wir wussten auch nie so richtig, was die Leute eigentlich hören wollen. Wir haben ja öfter mal gefragt, sagt uns, was ihr hören wollt. Und dann haben wir eigentlich immer geraten. Also es war so Hälfte FBA, Hälfte, passiert uns gerade?
Wir haben ja auf den Meetups und so weiter schon oft auch gehört, dass es eigentlich nur darum ging, dass wir einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern sollen. Wie machen wir unsere Unternehmen? Wie machen wir unsere Prozesse? Womit beschäftigen wir uns? Wie ist unser Alltag? Das ist eigentlich das, was interessant war. Und nicht eben diese Nitty-Gritty-Themen, die du gerade aufgezählt hast, die halt eben sagen, hey, mach mal das, wenn du dein Listing-Bild irgendwie austauschen willst oder so. Sondern halt einfach, ja, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das sind, glaube ich, die interessantesten Stories. Und deswegen habe ich auch mal ganz kurz Dennis gerade gefragt, was so die erfolgreichsten Podcasts waren, die wir gemacht haben.
Sollen wir raten?
Und ihr dürft jetzt raten, oder ihr könnt ja mal schätzen, in welche Richtung das geht.
Da steht also 1 Million Umsatz im Titel.
Ja, das ist tatsächlich.
Ich hätte jetzt auch gesagt, zu einer Anfängerstory Raketenstart. Mhm. Oder irgendwas, was mit wirklich Unternehmertum zu tun hat, also gar nicht FBA wahrscheinlich.
Also ich weiß nicht, ob die Daten zu 100% richtig sind, also in der richtigen Reihenfolge, aber also ich habe hier 10 Podcasts, die erfolgreich sind, und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5 davon sind genau das, was ihr gerade gesagt habt. Die eine ist die Hero Story von Felix, von 0 auf 280.000 Euro Umsatz pro Monat in 1,5 Jahren.
Mhm. Dann, das war auch eine der ersten krassen Stories,
glaube ich. Ja, das war die von Felix Mick, genau. Dann von Chris war das, glaube ich, die Bestseller nach 11 Tagen und Philips 5-stelliger Launch.
Also echt jetzt?
Dann um Hands und um unserem 1600. Dann Millionen Exit nach 17 Monaten von Alexandru, auch mega krasse Story. Dann Vincent vom gescheiterten ersten Produkt zu 600.000 Umsatz pro Monat. Dann vom Bürojob zum Unternehmer mit 1 Million Umsatz pro Monat. Also das sind eigentlich nur...
Immer wenn 1 Million im Titel steht, dann...
Ja, ich glaube, es geht den Leuten gar nicht...
Das sind auch Geschichten. Es ist immer eine Person, die eine Journey hinter sich bringt, und es ist eine Story.
Aber es waren nicht 5 PPC-Hacks auf jeden Fall.
Nee, genau. Und ich glaube, das ist halt einfach das, was interesting ist, weil man anfängt zu relaten. Irgendwie so vom langweiligen Job zum Unternehmer und so weiter. Das sind halt die meisten, die zuhören, die halt sich denken, okay, das bin ich irgendwo, und ich will halt, ich bin skeptisch, ich kann mir den ganzen Content reinziehen, wenn ich in der Community bin oder wenn ich auf YouTube bin, aber ich bin trotzdem skeptisch, ob ich das kann. Und wenn ich mir diese Stories anhöre von echten Menschen, dann verstehe ich, okay, das sind eigentlich ganz
normale. Was hört ihr denn so für Podcasts?
Alter.
Also was für Art für Folgen?
Boah, OMR, finde ich, habe ich mal mehr gehört. Also da weiß ich gerade gar nicht mehr, welche. Also es kommen selten Leute, die mich interessieren, die ich sehr interessant finde.
Gefühlt kommt auch jeder mittlerweile. Früher waren es so die Underdogs irgendwie, die so ein geiles Startup aufgebaut haben. Und jetzt kommen halt so Vorstand von, was weiß ich.
Ja, und teilweise auch da, auch Philipp Westermeier, also krassen Respekt, dass der einfach das seit so langer Zeit durchzieht. Und teilweise die Gäste einfach schon 6-mal da gewesen oder so. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft Tarek Müller da ist. Aber da fand ich schon ziemlich viele Folgen auch interessant. Ansonsten Snoxalting-Podcast von Johannes finde ich mega interessant. Jetzt auch gerade durch Hands.
Ja, mit geilen Gästen halt.
Genau.
Ja. Aber es sind immer Founder. Ich habe es irgendwie immer auch, wenn wir jetzt, also wir nehmen die Folge jetzt am Montag auf und fahren morgen zum OMR. Immer wenn ich sehe, da geht das Head of Marketing Abteilungsleiter hin, würde ich es mir nicht angucken, weil mir fehlt einfach die Founder-Story.
Ja, man will auch den Pain so ein bisschen mitbekommen, glaube ich. Ja, die Story im Endeffekt.
Die Story. Und das aber auch irgendwie vom Gründer.
Ja. So, dann habe ich aber auch noch weitere Podcasts. Voll interessant, da würde ich gerne mal eure Meinung drüber hören. Einfach, ohne das in den Podcast nochmal reinhören. Bei mir steht ganz oben, ich habe keinen Erfolg, weitermachen oder aufgeben. Die haben wir beide, glaube ich, gemacht. Kann das sein?
Ging das so ein bisschen um diese Sunk-Cost?
Sunk-Cost-Fallacy, genau. Also, ab wann sagt man, okay, ich habe keinen Erfolg, habe ich jetzt wirklich keinen Erfolg oder ist es einfach der Pain, den man am Anfang durchgehen muss? Weil ich glaube, die Zeiten, in denen man FBA startet und innerhalb von 3 Monaten Erfolg hat, es sind diese Stories, die wir hier in den Podcasts aufgenommen haben, mit denen wir beweisen, dass es funktionieren kann. Aber let's face it, in 90% der Fällen dauert es halt eben länger.
Es dauert immer länger, es ist immer anstrengender und schwieriger, als man denkt. Immer. Immer.
Und wann sagt man dann, ich habe Misserfolg? Also Marc, wann würdest du sagen, final, ich würde jetzt aufhören?
Das ist voll schwierig. Ich habe schon lange oft drüber nachgedacht, weil ihr kennt ja auch dieses Bild von dem Typen, der nach Diamanten gräbt und dann kurz davor ist und dann aufgibt. Und du weißt ja nie, bist du kurz davor und gibst du auf. Aber ich glaube, man kann das schon so ein bisschen...
Ob du aufgibst. Ich finde, aufgeben ist Misserfolg. Wenn der Typ auf den Diamanten zubuddelt und kurz vor dem Diamanten die Richtung wechselt, hat er für mich keinen Misserfolg, sondern ein bisschen Pech gehabt. Der war auf dem richtigen Weg, aber er hat weitergemacht.
Kommt vielleicht auch auf die Art vom Business an, weil wenn du weißt, jemand anders, also es gibt 100 Leute, die mit FBA erfolgreich waren, dann liegt es nicht am Vehikel sozusagen. Dann weißt du, okay, ich kann damit erfolgreich werden, muss vielleicht ein neues Produkt machen, ich muss vielleicht das besser machen. Aber wenn du vielleicht ein ganz neues Konzept überlegst, ein neues Produkt, was es auf dem Markt nicht gibt oder ein neues Businessmodell oder so, ich glaube, dann kann man schon auch sagen, irgendwann, okay, vielleicht ist der Need einfach nicht da. Oder
der Need fürs Businessmodell oder welcher Need?
Ja, die Nachfrage nach dem, ich sag mal, Produkt.
Ich glaube, ich erinnere mich an die Folge. Ich glaube, wir haben gesagt, du musst immer einen Schritt zurückgehen. Also quasi ein Schritt zurück wäre jetzt, okay, ich ändere die Positionierung von meinem Produkt. Das wäre jetzt quasi der erste Change, den du machst. Wenn das auch nicht funktioniert, gehst du einen Schritt zurück, änderst das Produkt selber. Dann, wenn das auch nicht klappt, gehst du noch einen Schritt zurück und sagst, ich ändere die Nische.
Oder
und wenn das auch nicht funktioniert, dann muss ich das Geschäftsmodell wechseln. Und wenn das auch nicht funktioniert, das andere Geschäftsmodell, dann bin ich vielleicht doch nicht dafür gemacht. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Also wenn du wirklich willst, kannst du es ja challengen. Und ich glaube, das war so die Story von diesem Podcast, dass du halt erst verloren hast, wenn du aufgibst.
Aber ich glaube auch, das Thema war bei Hans, weil D2C halt so krass langfristig ist. Ja. Also, dass du da so ein bisschen am Überlegen warst, boah, wie lange bin ich bereit zu investieren und durchzuhalten oder reite ich ein totes Pferd und lass es nur am Leben erhalten, aber will nicht aufhören. Also, es ist ja nicht so, aber diese Frage, sollte ich noch weitermachen oder sollte ich die Richtung wechseln?
Genau, und die Frage ist natürlich umso, man trifft irrationalere Entscheidungen, wenn man mehr Geld investiert hat. Also bei mir war es ja so, bei Hans, ich habe Geld investiert, auch ziemlich viel, aber es war ja so, dass ich das Geld aus meinem vorherigen Business habe mitnehmen können.
Ja.
Und dadurch war es für mich in Anführungsstrichen nicht so viel Geld wie für jemanden, der aus einem Angestelltenverhältnis kommt und neben dem Job founden will. Und für die Person tut das natürlich deutlich mehr weh, wenn es dann nicht funktioniert, als für mich jetzt in dem Fall.
Ja.
Und long story short, ich habe dann durchgehalten und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt durch die Scheiße. Ich gehe die extra Meile und es hat sich ausgezahlt und funktioniert. Und ich glaube, hätte ich damals aufgegeben, würde ich mich jetzt, wäre ich quasi kurz vor dem Diamanten umgedreht und hätte mich geärgert.
Ja, schon krass, ne?
Aber du hättest auch nicht gewusst. Dass auch
ich hätte es nicht gewusst, ja. Du weißt es halt nie.
Mhm.
Das ist halt, aber ich finde diese Analogie mit dem Diamantenbild auch hart, weil das kann auch schon heavy sein. Wenn du die ganze Zeit denkst, ich bin kurz vorm Diamanten, dann rennst du dein ganzes Leben eigentlich nur hinter diesem Diamanten her. Also wir können auch mal, eigentlich könnte man auch mal die negative Seite von dieser Analogie zeigen, weil es eigentlich auch scheiße ist.
Und du, also du musst ja beim Buddeln auch irgendwie, woher weißt du denn, ob du in die richtige Richtung buddelst? Also ich würde jetzt mal sagen, ganz simpel bei Amazon FBA gesagt, steigt mein Deckungsbeitrag und mein Umsatz? Wenn nein, buddel ich scheinbar in die falsche Richtung.
Ja.
Also du musst das ja, wie du kannst ja beim Buddeln, also wenn du nicht irgendwie so ein technisches Gerät hat, was dir sagt, das piept immer doller, weil du dem Diamanten immer näher kommst, dann wüsstest du ja, du bist auf dem richtigen Weg.
Aber deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, egal was du machst, einfach qualifizierte Meinungen einzuholen. Also von jemand, der das schon gemacht hat oder einfach weiter ist, Verständnis als du. Weil der kann das wahrscheinlich besser einschätzen oder die. Und dann hat man wenigstens so einen Eindruck, okay, bin ich der Einzige, der daran glaubt oder sieht das noch jemand anders?
Ich glaube, das ist das Wichtigste, dann Netzwerk und Community zu haben, unabhängig von Hackers jetzt. Einfach Leute zu haben, die machen das Gleiche. Und dann kann ich mich in Relation setzen mit den anderen. Nicht unbedingt, um mich zu vergleichen, boah, ich bin schlechter oder besser, sondern hey, ist das, was ich gerade habe, dieser Pain, weil es mein FBA-Produkt gefloppt ist, ist es normal oder bin ich einfach ein Idiot? Habe ich falsche Entscheidungen?
Auch dieser Business Sense, wir haben da in letzter Zeit oft drüber gesprochen, über diesen Taste, diese Erfahrung zu haben.
Bauchgefühl.
Genau, einfach lange viel gesehen zu haben, viele Unternehmen gesehen zu haben, viele Projekte umgesetzt zu haben. Und dann kann man das, egal ob es jetzt vielleicht unser Geschäftsfeld ist oder ein anderes, glaube ich, ganz gut einschätzen, so ob das grundsätzlich funktionieren kann oder nicht.
Ja.
Und ich glaube, da einfach viele Erfahrungswerte einzuholen.
Funktioniert FBA denn noch?
Ja.
Wenn du Jeff Bezos fragst, wahrscheinlich ja. Schon.
Ja, erzähl mal, Chris. Also wir können gleich mal ganz kurz, ich würde sagen, das machen wir bei den nächsten Folgen, dass wir mal unsere drei Businesses einmal durchgehen und ein Update geben. Ich würde jetzt gleich noch einmal die Folgen ein bisschen weiter durchgehen. Aber Chris, du hast gerade gesagt, bei dir ja. Also du glaubst, FBA funktioniert noch und du bist der lebende Beweis, oder?
Was heißt denn, FBA funktioniert noch? Was ist die Definition davon?
Also Amazon verschickt immer noch meine Pakete.
Genau.
Also es funktioniert noch.
Aber FBA funktioniert noch, heißt ja, kann ich als normaler, ich habe keine Erfahrung, ich bin Quereinsteiger, heute noch mich selbstständig machen, auf Amazon Geld verdienen, meinen Job kündigen? Das ist ja eigentlich die Frage im Endeffekt, oder?
Ja.
Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Kann ich sofort meinen Job kündigen? Also ich finde...
Aber das ist die Fragestellung, die Leute wahrscheinlich im Kopf haben.
Ja,
die Leute danach googeln und sagen, FBA, funktioniert es noch?
Ich würde sagen, die Definition der meisten Leute, wenn sie davon sprechen, ob FBA sich noch lohnt, ist, kann ich das heute anfangen und eines Tages meinen Job kündigen, weil ich damit mein Gehalt bezahlen kann. Das ist, glaube ich, die Definition vom ersten Erfolg.
Das würde ich jetzt schon sagen. Ja. Aber halt, es dauert länger, als man denkt. Es ist schwerer, als man denkt. Man muss dranbleiben. Aber dann geht's.
Ja.
Also ich glaube, wenn du so schnell wie möglich kündigen willst, dann solltest du irgendwie Beratung machen. Oder Agenturdienstleistung. Gut, beraten, du kannst dich beraten, wenn du nichts kannst. Aber Agentur oder Freelancer, ich meine, du musst irgendwas können. Und dann Freelancer. Dann kannst du ganz schnell Zeit gegen Geld machen und bist selbstständig. Aber FBA ist halt ein Asset. Also dein E-Commerce-Unternehmen ist halt ein Asset.
Ja.
Und das dauert halt. Und ich finde, ja, also ich kann es schon verstehen, so okay, wie viel Startkapital brauche ich, damit ich schnellstmöglich kündigen kann. Aber eigentlich ist FBA vielmehr wie so ein Aktienportfolio. Wie viel muss ich jeden Monat reinstecken, damit ich nach 5 Jahren oder nach 10 oder nach 25 von meiner Rendite leben kann?
Ja.
Also ich stecke immer, wenn ich Geld übrig habe, das in mein FBA-Business und gucke, wo könnte ich das da reinstecken? Genau. Weil die andere Option ist, ich verkonsumiere es.
Wir können halt jetzt schlecht über einen Zeitraum sprechen. Aber wenn man jetzt mal von früher ausgegangen ist, keine Ahnung, vor 5, 6, 7 Jahren, hat man das schon relativ schnell machen können. Also du hast schnell deine 10K-Deckungsbeitrag gemacht und konntest dir schnell ein kleines Gehalt auszahlen.
Ja.
Du musst halt immer schauen, okay, wo ist deine Supply Chain aufgebaut, wo sourst du die Produkte? Wenn du in China bestellst, brauchst du immer mehr Cash, weil du in Vorkasse gehen musst. Wenn du in Europa sourst, was aber früher auch weniger Leute gemacht haben, dann in Europa hast du halt Zahlungsziele und kannst dir noch eher ein Gehalt auszahlen, weil du eigentlich kein Cash brauchst, um zu wachsen. Das brauchst du ja heutzutage. Also früher ging es schnell, jetzt geht es immer noch, aber es dauert deutlich länger. Und was meinen wir, wenn wir von deutlich länger sprechen? Wenn du Pech hast, 1, 2, 3 Jahre.
Ja.
Aber es hängt voll von deinem eigenen Case ab. Und auch, wie sehr du all in gehst. Also wenn du nach der Arbeit jeden Tag ein bisschen reinhaust, dann dauert es natürlich länger, als wenn du fulltime daran arbeiten kannst, weil du gerade in Elternzeit bist oder was auch immer, dann hast du halt Glück. Apropos Elternzeit.
Warum dauert es denn länger? Also im Endeffekt, die Margen sind kleiner
geworden. Die Goldgräberstimmung ist vorbei. Ohne Scheiß, ich finde, FBA ist zu einem richtigen Geschäftsmodell für Leute geworden, die sich damit auseinandersetzen wollen, Unternehmer werden.
Genau, aber nur deswegen, weil es ja schwerer geworden ist, auf Amazon überhaupt Fuß zu fassen, oder?
Ja, weil es, also für mich ist das gleiche früher Facebook-Ads. Jeder Affe konnte Facebook-Ads schalten. Du lädst irgendein x-beliebiges Bild hoch, weil die Preise so gering sind.
Genau, weil wenig Anbieter am Markt, die wissen, was sie tun.
Genau, das war einfach Goldgräberstimmung und die ist bei Facebook-Ads jetzt vorbei. Wenn du erfolgreich Facebook-Ads machen willst, brauchst du einen hohen Mindestbestellwert oder einen genialen Funnel oder krasse Ads. Es muss alles stimmen. Und früher, FBA, scheißegal, du kannst deine eigenen Socken verkaufen.
Ja, nee, das geht jetzt nicht. iPhone-Bild machen.
Genau, machst ein Bild mit deinem iPhone, verkaufst alles, was in deinem Kleiderschrank ist und das klappt.
iPhone-Bilder gemacht damals.
Ja, und jetzt musst du so professionell an den Start gehen, mit krassen Bildern, super Produkten.
Es gab so die Phase, 2016, da hat es gereicht, wenn du dir ein bisschen Gedanken gemacht hast und ein geileres Listing gebaut hast.
Mhm. Und Bewertungen wusstest, wie du welche
bekommst. Genau, wie du geile Bewertungen machst. Dann gab es so die Zeit, in der du wirklich krass, heftig gute Bilder haben musstest, da musstest du schon so 2-3K für ein geiles Listing ausgeben. Dann gab es die Zeit, in der du dir wirklich einen geilen USP ausdenken musstest, sonst hättest du nicht überlebt. Und heutzutage ist es halt eben so, du brauchst wirklich nicht nur ein USP, sondern du brauchst einfach ein Produkt, was wirklich den Markt auch in gewisser Weise verändert. Also du musst noch einen Schritt mehr.
Und die Einkaufspreise müssen auch noch stimmen.
Die Einkaufspreise müssen stimmen, ja. Aber du musst noch einen Schritt mehr in die Produktentwicklung reingehen und dir noch mehr Gedanken darüber machen, wie setze ich mich ab von anderen.
Ja.
Wie komme ich vielleicht raus aus der Vergleichbarkeit? Also wie werde ich gar nicht mehr verglichen mit den anderen, die da bei Amazon sind und vor allem den Chinesen. Und wenn du dann noch eine gute Stange Startkapital hast, lass es 10.000 Euro sein, dann hast du natürlich eine gute, solide Basis, um anzufangen. Und dann,
Und ich bin dabei nachlegen.
Ich würde immer nachlegen, das ist ein Invest.
Ja, nachlegen oder wenn du halt einen guten Cashflow hast, Geld drin lassen, geht auch.
Also drin lassen sowieso, aber ich würde trotzdem das, was du monatlich beiseite, wenn du All-In gehen willst mit FBA und du hast monatlich nochmal 500 Euro und du kannst jeden Monat 500 Euro reinpacken für egal was, bessere Bilder, eine Agentur, die du damit bezahlst und dir, also ich würde immer, also es ist halt wie ein Portfolio, nur bei dem einen hast du halt Aktien und du hast halt Produkte. Wie wäre es denn, wenn du jedes Jahr so viel Geld beiseite legst, dass du jedes Jahr ein neues Produkt machen kannst und das nicht aus dem Cashflow? Dann hast du
einen zusätzlich noch.
Genau, stell dir vor, du kannst jeden Monat 1000 Euro sparen. So, dann hast du alle 6 Monate 6.000 Euro für ein neues Produkt, was du startest. Dann hast du nach 1,5 Jahren 3 Produkte online. Aber ich glaube, die meisten
4, weil nach das erste
kommt genau. 0. Genau, aber viele sagen halt, okay, ich habe einmal 10.000 Euro und damit gehe ich jetzt an den Start und wenn das nicht klappt, höre ich auf. Ich meine, das würde am Aktienmarkt auch nicht klappen.
Ich glaube, es ist auch eh eine falsche Denke zu sagen, ich investiere einmal und dann war's das. Eigentlich solltest du nachlegen, weil wenn du den Proof hast, bist du auch confident. Du solltest eigentlich eh nicht am Anfang hingehen und deine gesamte Kohle raushauen, außer du glaubst so sehr daran.
Ja.
Sondern du gehst halt hin, wenn du, sag ich mal, du hast 15.000 Euro als Person, das ist jetzt ein normales Vermögen, vielleicht sagen wir mal Durchschnitt von etwas jüngeren Leuten, dann nützt du ja auch nicht sofort alles, sondern du nimmst erstmal 10.
Ja.
Weil du sagst, hey, im Worst Case, wenn ich jetzt verkacke, 10.000 Euro im Durchschnitt auf mein Leben gesehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mitte 20 bin, die hole ich mir safe wieder rein.
Ja.
Aber 10k kann ich investieren, das ist Risiko, aber dadurch, dass ich jung bin, habe ich noch Zeit aufzuholen. Die restlichen 5 lasse ich erstmal auf der Seite und wenn ich dann merke, es ist geil, es funktioniert, ich bin confident, dann hole ich sie rein. Und so habe ich bei Hans ja auch gemacht. Also ich habe einen relativ hohen 5-stelligen Betrag investiert am Anfang und dann nochmal einen mittleren 5-stelligen Betrag investiert, als ich dann wusste, okay, so langsam, es nimmt an Flughöhe an und habe das dann nochmal reingegeben, sozusagen. Und dann einfach, als ich schon wusste, es funktioniert. Es wird funktionieren.
Ich finde, FBA wird seriöser, weil die Leute, die es schaffen, die sind gut. Die haben richtig, die haben eine gute Supply Chain, krasse Bilder, weil früher jeder war FBA-Seller. Und was verkaufst du? Ja, weiß ich nicht, irgendwas komplett Irrelevantes, was ich gerade entdeckt habe. Und dann ist eine Frage der Zeit, bis es wer nachmacht.
So, nächste Folge. Herstellerbesuch. Gut, da brauchen wir jetzt, das ist jetzt gar nicht so viel Informationen. Ich glaube auch, das ist keine Folge. Ich weiß nicht, warum die hier auftaucht in der Statistik, die jetzt mega relevant ist. Also Herstellerbesuche sind relevant, aber das ist jetzt nichts, worüber wir lange sprechen können. Wie du dein Why für dein Business findest.
Dein Why? Boah.
Ja, warum? Wüsste ich gerne, was wir da erzählt haben.
Warum bist du Unternehmer?
Weißt du, von wann die Folge ist?
Mein iPhone hängt gerade. Okay.
Marc, was ist dein Why?
Fürs Business?
Ja.
Warte, ich sag's dir jetzt. September 2023. Also 18.
September. Ich glaube, das Why hat sich immer wieder geändert über die Jahre. Am Anfang war es, glaube ich, genau das, was wir vorher gesagt haben. Wie kann ich online Geld verdienen?
Ja.
Dann hast du den ersten Sprung geschafft. Ich kann online Geld verdienen. Dann war es, okay, wie kann ich etwas daraus bauen, was vielleicht nicht nur Produkte verkaufen ist, sondern vielleicht was Größeres, was auch mehr, also mir hat es halt Spaß gemacht, auch so irgendwie mit Menschen zu connecten. So. Ja. MC Hackers ist mehr als Produkte verkaufen, ist halt
Menschen.
Ja, es ist mehr Zwischenwert drin.
Ja.
Ja, und langfristig ist eine gute Frage. Im Endeffekt gerade einfach was schaffen, was Wert hat und Spaß macht, glaube ich.
Ja, eine Erfüllung hat einfach. Also ich glaube, wenn du halt für jemanden anders arbeitest, ist ganz viele so, dass die dann, also ich glaube, wenn du einen Job hast, in dem du viel bewegen kannst, in dem du gesehen wirst, das, glaube ich, kann auch mega erfüllend sein, wenn du halt, ich sehe das ja in Berlin in den Startups und so, wenn du da, glaube ich, als einer der ersten Mitarbeiter dabei bist und dann wächst das Team und du bist voll dabei und siehst, wie diese Rakete zum Fliegen kommt, das ist schon auch richtig erfüllend und richtig geil. Aber ich glaube, es gibt einfach auch super viele Jobs, wo du einfach ein kleines Zahnrad bist, bei zwischen ganz vielen und einfach nur abarbeitest. Und
bei dich Conti. Nicht,
genau.
Ja, da ist das Why, der Gehaltscheck.
Genau, du bleibst da, weil du dann Gehalt kriegst. Und dann, und deswegen ist halt das Why, dann irgendwie was zu machen, auch was erfüllend ist. Aber im ersten Schritt, ich glaube, du machst nicht FBA, weil es deine Erfüllung ist irgendwie.
Ich liebe Amazon.
So, ich will jetzt Schwingungsdämpfer für Waschmaschinen auf Amazon verkaufen, weil ich glaube, da ist noch ein Markt, das funktioniert und ich will den Leuten, dass die Küche nicht vibriert, wenn die Waschmaschine läuft. So, ich glaube, der erste Step ist halt immer weg von deinem Angestelltenverhältnis, was langweilig ist, hin zu Freiheit. Und dann kommen erst die nächsten Steps, wenn du eine Freiheit hast, du hast deine ersten 10k Profit im Monat, dann schüttest du den Gehalt aus und dann kommt so langsam, okay, jetzt wäre es auch mal cool, ein Produkt zu machen oder ein Projekt zu machen, was irgendwie Sinn hat. Und man merkt ja auch, dass die Abschussrampe von Leuten, die so ein bisschen so mittelerfolgreich sind auf Amazon, da ist mega hoch, da fangen voll viele an einzubrechen, weil sie plötzlich irgendwie merken, sie verdienen Geld damit und dann aber so merken, okay, aber eigentlich ist das stinklangweilig. Hm. Weil, let's face it, es ist kein...
Jeder kommt in diese Krise.
Jeder kommt in diese Krise und so, dann...
Hattet ihr die auch?
Ja, klar. Mit dem Ernährungscoaching wollte ich doch machen.
Ja, als wir kennengelernt haben, hast du gerade Ernährungscoaching angefangen, ja.
Also die Videos habe ich noch bei Vimeo übrigens.
Für alle, die Story noch nicht kennen oder neu dazugekommen sind, wir haben
Ich weiß immer noch nicht, was das Coaching war übrigens.
Welches?
Das hast du mir, glaube ich, nie erklärt.
Ja, wir haben es halt noch nie richtig rausgebracht. Also es war so, ich habe mit FBL gestartet 2016 und dann habe ich 2018, also 2 Jahre später, meinen Job gekündigt und dann habe ich 2019 und dann war ich halt auf einmal das, was ich immer nach der Arbeit gemacht habe. Und es ist nicht wirklich viel Arbeit, mit FBA zu starten am Anfang, weil du musst lange warten. Immer, das haben wir auch hier im Podcast schon oft besprochen. Dann war ich nach der Arbeit halt immer mit meinem FBA-Business zugange. Und als ich dann gekündigt habe, hatte ich dann den ganzen Tag Zeit. Und dann war ich auf einmal so, ja, okay, was mache ich denn jetzt so lange? Und die ersten Monate machst du dann noch irgendwie so fancy Sachen für dein FBA-Business, aber die alle keinen Impact irgendwie wirklich haben. Machst halt einen Online-Shop, machst halt einen Instagram-Kanal und so und merkst dann, okay, das bringt eigentlich auch nichts. Und dann fängst du plötzlich an zu überlegen, boah, was könnte ich noch machen? Und dann, was will ich eigentlich so? Und dann haben wir überlegt, oder habe ich mich mit einem Kumpel zusammengetan aus dem Fitnessstudio und wollte ein Ernährungscoaching machen. Es war so typisch High-Price-Coaching à la Baulix.
Aber nur Ernährung oder auch irgendwie Fitness?
Ja, Ernährung und Gesundheit. Wir wollten auch ein Lerncoaching machen. Also wir waren so ein bisschen, wir wollten irgendwie was machen in dem Bereich, weil einfach auch, natürlich auch da wieder, es wäre Instant Cashflow gewesen und das wäre auch ein Thema gewesen, was mich sehr beschäftigt hat, weil ich finde es bis heute cool. Ich glaube, wir reden ja auch generell sehr viel über das Thema. Mhm. Und ich fand es einfach nice.
Aber was ist ein Purpose für dein Business, dass du gesagt hast, okay, das Geld, was ich da verdiene, kann ich in FBA stecken?
Nö.
Spaß. Interessiert
dich. Ja, Spaß und natürlich auch ein bisschen Kohle noch dazu verdienen zu dem Amazon-Business. Und irgendwie, Amazon war für mich ein Vehikel da in dem Moment. Und dann haben wir uns in Thailand kennengelernt, das war die Zeit. Da hatten wir gerade so unsere ersten Sales-Calls und haben mit Leuten geschnackt und so. Mich. Und die waren alle super skeptisch. So, was wollen die beiden Jungs mir jetzt da über Ernährung erzählen? Deswegen haben wir irgendwie auch nie einen Abschluss gemacht. Und dann habe ich auch immer relativ schnell wieder gecheckt, hey, Fokus auf das Wesentliche. Fokus auf dein FBA-Business. Und dann, als wir aus Thailand zurückkamen, haben wir beide uns jetzt zusammengetan, haben gesagt, okay, lass uns doch kein Ernährungscoaching machen, sondern ein FBA-Coaching.
Und parallel habe ich mit Chris auch noch zusammengetan.
Genau.
Ich habe gesagt, dass wir Hackers auch
du
so ein bisschen
zweigleisig gefahren.
Marketing und Facebook reinbringen und dann irgendwann so, eigentlich können wir es auch einfach alles zusammen machen.
Genau, so ist Alien Hackers entstanden. Eigentlich auch aus der Langeweile heraus, FBA füllt, wenn du 100, 150, 200k im Monat machst, füllt es keinen Fulltime-Job. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube nicht. Und da hatten wir dann die Zeit noch und haben gesagt, okay, let's do it.
Ich glaube, manche kriegen es hin, dass es ein Fulltime-Job ist, wenn die 6-mal am Tag an ihren PPC-Anzeigen rumdrehen.
Ja, oder irgendein Flyer-Design.
Ja, die 20% reichen eigentlich schon aus. Ja, wenn du es komplett auslassen, dann hast du plötzlich 80% mehr und füllst sie mit irgendwelchen
Quatsch. Deswegen ist auch richtig Gold wert, wenn du neben deinem Job gründest, weil du Pareto lebst. Das ist nicht nur, also Pareto ist ja 80-20, also 20% des Einsatzes ergibt 80% des Ertrags und du lebst es, weil du hast nur begrenzte Zeit. Du bist um 5 von der Arbeit zu Hause, gehst um 5 aus dem Office, dann gehst du ins Gym. Dann mit Abendessen ist 19 Uhr. Das heißt, du hast von 19 Uhr bis 22 Uhr Zeit, dich mit dem FBA-Business zu beschäftigen und dann machst du halt nichts, was nicht wichtig
ist. Ich finde, wo man das immer merkt, ist, wenn man auf Reisen ist und trotzdem arbeitet, dann hast du keinen Tag, keine Zeit, den ganzen Tag ins Sellerboard reinzuschauen.
Ja,
du machst einfach nur die wichtigsten Sachen, so, genau. Oh shit, wir gehen gleich los, das muss man schnell machen, dann ist fertig.
Deswegen ist es eigentlich voll geil, neben dem Business, auch neben dem Hauptjob zu gründen, weil du dann Pareto verinnerlichst in den ersten Jahren, dann kündigst du den Hauptjob und dann bist du auf einmal so, okay, wow, jetzt habe ich so viel Zeit. Mhm.
Und dann machst du blinden Aktionismus.
Ja, das musst du halt dann lernen, das beizubehalten
eigentlich. Aber es gehört halt dazu, oder? Also ich finde dann irgendwann, wenn du wirklich kündigst, dann mal einmal zu denken, hey, was mein jetzt?
Mach ich
jetzt
mit Zeit,
also es gehört doch irgendwie auch dazu.
Ja. Du musst die Erfahrung immer machen.
Das Gefühl war auch bei mir erstmal so, keine Ahnung, erstmal so auf dem Mittwochabend so bis 2 Uhr nachts wach gewesen. Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich kann ja morgen so lange pennen, wie ich will.
Alter.
Ich habe keinen Urlaub. Ja. Ja, so. Das war das Why. Hero Story, Bestseller.
Habt ihr das auch, dass ihr über fast nichts mehr nachdenken könnt, ohne im Kopf ein Mini-Unternehmen, du sowieso, ohne im Kopf ein Mini-Unternehmen zu gründen? Also selbst, weiß ich nicht, bei mir, wo ich trainiere, Kraftarena, also ich will gar nicht aufs Thema Sport ein, sondern wie viele Kunden habt ihr aktuell und wie viele wollt ihr überhaupt haben? Das ist halt so ein kleines Private Gym, was nicht mehr als 40 Leute eigentlich haben will, weil es sonst zu voll wird und das ist nur, um Kosten zu decken. Also das ist nur Selbsterhalt. Und trotzdem denke ich mir direkt, okay, das wäre doch so easy. Du machst folgende Facebook-Ad, sagt, machst ein Gratis-Training, dann machst du Kurse, damit du irgendwann dann die Mitgliedschaft hast, die es günstig ist. So.
Ist egal, ob du beim Friseur sitzt.
Genau.
Oder im Supermarkt bist. Ja, ja. Also, das, die ganze Zeit diese Brille, die du aufhast.
Ja, aber auch dieses.
Wie kann ich daraus ein Business bauen?
Ja. Oder damals Bootsführerschein. Okay, wenn ich über die Firma ein Boot kaufe, wie oft muss ich das vermieten, damit ich will immer aus allem, was ich für mich mache, plötzlich ein System bauen, damit sich das selbst trägt. Und du kannst gar nicht anders als.
Kennt ihr noch das Buch Café am Rande der Welt?
Ja.
Nee. Wisst ihr, worum es da geht?
Nee.
Ja.
Was hast du gerade noch im Kopf so? Weil ich hab's gerade auf dem Weg im Auto hierhin gehört.
Echt jetzt?
Das passt perfekt auf deine Story.
Ich glaube, ist das so eins von diesen Der Alchemist oder?
Nee, Big Five for Life und so.
Ja, genau,
und
also aus dieser, genau, ja.
Es ist ja viel auf Achtsamkeit oder?
Ja, und auf Zweck der Existenz, also dein Lebenssinn zu finden. Und du sagst gerade, du willst aus allem ein Business bauen. Und da kam diese Story, ich wusste gar nicht, dass die aus dem Buch war, aber ich habe das Buch auch schon mal gehört oder gelesen. Diese Story mit dem Fischer, der am Wasser steht und fischt. Kennst du die?
Die kenne ich.
Ja, jetzt kennt ihr die beide. Soll ich sie nochmal erzählen? Ich
kann also, das für alleine erzählen. Fass sie kurz mal in einer Minute
zusammen. Also die Zusammenfassung ist eigentlich, also Chris hat ja gerade gesagt, er will aus allem ein Business machen. Und in dieser Story war es so, dass ein Geschäftsmann, mega überarbeitet, krasses Business und so weiter, mega erfolgreich, voll viel Stress, geht in den Urlaub und will mal runterkommen, abschalten von seinem ganzen Geschäftsleben, weil er halt irgendwie unhappy war. Und dann hat er so gecheckt in diesem kleinen Dorf, in dem er ist, keine Ahnung, wir sagen jetzt einfach mal in Vietnam irgendwo, wo alle total entspannt leben, hat er so gesehen, dass die Leute alle mega glücklich sind und voll happy und das irgendwie alles feiern. Und dann hat er so einen Fischer gefragt, der da am Wasser steht, warum er so glücklich ist. Und dann hat er gesagt, ja, weil ich den ganzen Tag das mache, was ich liebe, weil das ist also, das ist in dem Buch der Zweck der Existenz, also was ist dein Grund, warum bist du hier? Also das ist die Frage, diese Grundfrage des Buches ist, warum bist du auf dieser Welt? Und der Fischer hat gesagt, ja, ich fische hier und morgens stehe ich auf, ich frühstücke mit meiner Familie. Wenn die Kinder in der Schule sind, dann gehe ich hier ganz gemütlich zum Angeln. Ich fange ein paar Fische und kann meine ganze Familie davon ernähren. Manchmal fange ich auch ein paar Fische mehr, als ich eigentlich essen kann. Dann gucke ich mir die an und schmeiße die wieder ins Wasser und dann gehe ich abends nach Hause. Dann essen wir schön und dann spielen wir Karten und dann gehen wir schlafen. Und dann sagt der Geschäftsführer oder der Geschäftsmann so zu ihm, ja, aber wenn du mehr Fische fängst, kannst du dann noch mehr fangen? Dann meinte der Fischer so, ja, das könnte ich machen, wenn ich das wollen würde. Dann sagt er so, ja, aber dann fang doch die Fische und dann kannst du sie verkaufen. Und wenn du die Fische verkaufst, dann kannst du dir noch mehr Boote kaufen. Und wenn du noch mehr Boote hast, kannst du noch mehr Fische fangen. Und wenn du noch mehr Fische gefangen hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, kannst dir ein riesiges Unternehmen aufbauen und dann wirst du richtig reich. Dann sagt der Fischer so, ja, und dann? Dann sagt er, Unternehmer, ja, dann kannst du den ganzen Tag das machen, was du willst. Und dann sagt der Fischer, aber was wäre das denn? Das wäre ja eigentlich Angeln. Er so, ja, du könntest den ganzen Tag hier stehen und angeln. Und dann meinte der Fischer, ja, okay, dann könnte ich auch mit meinen Kindern Karten spielen. Ja, könntest du, aber ich glaube, dann sind deine Kinder vielleicht auch schon ein bisschen älter, wenn es soweit ist. Ah ja, okay, und dann könnte ich auch morgens mit meiner Familie frühstücken. Ja, genau, vielleicht bist du dann schon ein bisschen älter als jetzt, aber könntest du. Und dann sagt der Fischer so, ja, merkst du eigentlich, dass das genau das Leben ist, was ich gerade schon führe? Mhm. Das ist genau das, was ich jetzt gerade habe. Und das ist das, was du gerade eigentlich gesagt hast. Du warst gerade der Unternehmer, der Böse, der in diesem Buch halt als, nicht böse, aber als schlechtes Beispiel gezeigt wird, wie er genau aus diesem Fischfangen ein Unternehmen baut, um darum wieder das machen zu können, was er eigentlich will in seinem Leben. Das war die Story. Die habe ich gerade im Auto hierher gehört. Ich kannte die Story schon, aber irgendwie war das dann trotzdem nochmal so ein kleiner Augenöffner.
Das ist so krass. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber dass man diesen Drang hat, immer etwas krasser und größer und besser zu bauen.
Ja.
Und so der Mensch, der sagt ja nie, wir haben es auch im Podcast schon mal, glaube ich, gesagt, so das iPhone ist jetzt perfekt, das reicht jetzt für immer, wir entwickeln kein neues mehr. Es ist ja immer, es muss immer krasser sein. Auch das eigene Unternehmen muss immer krasser werden.
Ich glaube, sonst langweilt man sich auch. Also dieses Leben von dem Fischer klingt zwar cool, aber ich glaube, der Zweck der Existenz, was sie in dem Buch auch sagen, ist ja auch eventuell, du hast eine Mission, du findest es cool, Fortschritt zu haben, du magst es irgendwie, an was zu arbeiten. Und wenn du, das ist ja auch ganz viele Leute, wir kennen so viele Leute in unserem Umfeld, die durch FBA oder generell durch E-Commerce an sehr, sehr, sehr viel Geld gekommen sind, die einfach dann
durchgedreht sind.
In diesen Loch fallen auch.
Genau, dann ist dein Zweck der Existenz so auf einmal, okay, fuck, irgendwie ist alles weg, was ich vorher gemacht habe, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann drehst du halt komplett durch, weil du bist auch irgendwie dann, du fühlst dich dann so ein bisschen so, okay, jetzt stifte ich keinen Mehrwert mehr, du hast ja maximale Anerkennung, nicht von anderen, sondern für dich selber in Höhe deines Erfolgs von deinem Business.
Das ist ein Feedback.
Genau,
das ist ein
Feedback eigentlich. Dass das, was du machst, Sinn ergibt und funktioniert. Und plötzlich ist das weg.
Du bekommst ja auch gar keine Hormonausstoße mehr, also von Arbeit, die du erledigt hast.
Genau. Und man stellt sich halt dann immer dieses Leben vor wie der Fischer. Ja, wenn ich mein Unternehmen eines Tages verkauft habe oder ganz viel Geld gemacht habe, dann muss ich nie wieder arbeiten. Aber ich glaube, das ist eine Qual, wenn du nie wieder arbeiten musst. Also arbeiten klingt da ist halt so negativ abgespeichert, ne? Ist ja eigentlich nicht negativ, wenn du es magst, wenn du es liebst. Jetzt will ich eigentlich gleich wieder nach Hause fahren, weil dann kann ich das Buch weiterhören.
Können wir gleich im Auto hören. Wobei ich das eigentlich gar nicht so unbedingt meinte, ein Business aus allem bauen, damit es darum geht, Geld zu verdienen, aber dieses systematische Denken. Ich glaube, das ist einfach so. Egal, was man macht, du siehst die Dinge einfach anders, weil es halt dein Alltag ist. Also, habt ihr das auch? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Schon, ja. Ich denke mir auch voll oft, wenn jemand, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt, dass jemand zu euch sagt, so, hey, das wäre doch ein cooles Produkt oder die Idee wäre doch voll cool. Dann hast du sofort im Kopf ein ganzes Business daraus ausgebaut und hast gemerkt, nee, funktioniert nicht. Also die typische Mutti, die sagt, schau mal, guck mal, dieses Produkt hier, das wäre doch voll nützlich. Und du hast schon das komplette Vermarktungskonzept, kompletter Businessplan, alles durchgeritten in 5 Sekunden im Kopf. So, nee,
am Ende ist ja auch dein Business, die Idee ist halt so 5% des Erfolgs. Klar, wenn du Glück hast, dann ist die Idee schon auch richtig gut und macht viel. Also wenn du ein richtiges Timing hast und ein richtiges Gefühl und du weißt genau, was jetzt gerade der Markt braucht, dann ist das schon auch wichtig. Aber am Ende ist 90% Execution. Dir bringt die geilste Idee nichts, wenn du es nicht schaffst, durchzuziehen. Wenn du nicht den Mut hast, Geld zu investieren und die extra Meile zu gehen und durch die Scheiße zu gehen, dann bringt dir die geilste Idee nichts. Auf der anderen Seite kannst du genauso gut die schlechteste Idee, bin ich fast der Meinung, mit richtig viel Fleiß und Execution und wenn du übelst durch die Scheiße gehst, zu etwas Gutem zu machen.
Ja, durch Pivots einfach, Stück für Stück.
Und im besten Fall machst du beides. Du hast eine gute Entscheidung für ein gutes Produkt, dafür haben wir Easy Hackers, damit die Leute gute Entscheidungen treffen. Und bist dann noch ein Executor. Und davon haben wir die ganzen, und wenn du das hast, dass diese beiden Sachen kombiniert, du hast eine geile Idee, eine geilen Business Case und gehst das smart an und arbeitest viel, dann hast du diese Erfolgsgeschichten, die wir hier aufgenommen haben. Von null auf, keine Ahnung was, in wie vielen Tagen.
Brauchst du ein gutes Rennauto und einen guten Fahrer.
Genau. Und manchmal hast du nur eins von beiden und das sind halt deine Karten, die du dann gezogen hast. Aber du kannst aus beidem viel machen.
Kannst auch mit dem Opel das Rennen gewinnen.
Genau.
Alter. Kannst du nur die Abkürzung nehmen.
In der Poker-Analogie kannst du auch mit einem, keine Ahnung,
7-2 Achterpärchen
gewinnen, oder?
Das ist sogar eine relativ gute Hand, aber ja, mit 7-Deuce, Marc. 7-Deuce, never lose. Alter, es wird Zeit für Poker. Okay. Ich finde aber auch, was das Leben schön macht, ist, wenn du eine Idee hast, es umzusetzen. Ich weiß noch, ich musste gerade die ganze Zeit an Pappgespräche denken, den Podcast von Marc und mir. Du kannst jetzt, jeder kann jetzt überlegen, wie man dann definiert, ob der erfolgreich war. Es hat für 12 Wochen Spaß gemacht. Mhm. Fuck it. Wir haben einmal mein ganzes Wohnzimmer umgebaut. Wir haben Möbel bestellt, wir haben alles umgebaut, Kamerasetup, nur damit wir in einem Podcast, wo wir über Quatsch reden, der nichts mit Business zu tun hat.
Ich hatte in 12 Wochen so viel gelernt, wie noch nie in meinem
Leben. Ja, und dabei Guinness und Whisky
gelernt, trinken. Schach gelernt, Gitarre gelernt, wir sind 12 Stunden
12 durch den Wald
gelaufen.
Wir
haben eine Whisky-Destillerie besucht.
Was war so das krasseste Learning von dem 12-Hour-Walk von euch jeweils? Gab es irgendein Learning?
12-Hour-Walk, dass der Körper mehr aushält, als man denkt.
Das klingt aber, wenn du jetzt mal Stunden, die Leute haben, wie viel war das? Also es klingt jetzt nicht, ich hab's gehört, das zum ersten Mal. Ich tue jetzt so, als würde ich es zum ersten Mal hören. Für mich klingt jetzt 12 Stunden
so, als spazieren. Den machen.
Wie viel? Ich glaube 60 Kilometer zu Fuß, 70 Kilometer an einem Tag zu Fuß gegangen.
Nee, ich glaube, es war Marathon.
Ich hatte ungefähr einen Marathon. Ich glaube, Chris hatte mehr.
Okay.
Na gut, das war halt ein physisches Learning. Also das war halt so dieses, eine 8 Stunden dachte ich, kann ich mir jetzt das Ende. Und ich konnte noch 4 Stunden weitergehen.
Also für alle, die es noch nicht gehört haben, 12-Hour-Walk ist eine Methode von irgendwem.
Das ist ein Buch, das heißt auch so.
Ein Buch, okay, genau. Ihr müsst also 12 Stunden am Stück
spazieren,
ohne Handy.
Ja.
Ich habe euch orten können, ihr habt Handy dabei gehabt zum
Notfall. Ich hatte es im Rucksack. Notfall
einfach, genau. Aber die Idee ist, dass du nicht ans Handy gehst, keine äußeren Einflüsse hast und nur du in deinem Kopf bist.
Ja.
Ja, das Krasse ist halt, du hast immer genug Material im Kopf, um mal so 2 Stunden über Sachen nachzudenken. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, dass du alles, was du gerade im Kopf hast, generell durchdacht. Das heißt, dann kommen wirklich erst die Sachen in deinen Kopf, die du gar nicht so auf dem Schirm hast, mal zu durchdenken und zu hinterfragen.
Aber hast du nicht auch oft die gleichen Sachen, die sich dann im Kreis drehen?
Ja. Auch, ja.
Okay.
Ja.
Aber dann denkst du mehrfach drüber nach. Und dir fallen beim zweiten Mal Sachen auf, wo du beim ersten Mal noch gar nicht dran gedacht hast.
Darf man Zettel und Papier mitnehmen?
Ja, hatte ich sogar. Ich habe Notizen gemacht. Ich habe mich immer am Ende in der 60 Minuten hingesetzt und alles notiert der letzten 60 Minuten. Dann, wie sich so die Gedanken entwickelt haben.
Und ich stelle mir das halt so vor, dass es ein bisschen wie in der Sauna, aber ich weiß immer ganz krass. Sauna ist für mich so auch eine Analogie zum Meditieren. Sauna ist bei mir immer 15 Minuten und die ersten 7 Minuten ist so richtig Genuss, also es ist richtig schön warm und so und dann denkst du halt, dann legst du dich da rein und dann rattert dein Kopf richtig krass, du arbeitest irgendwie so alles ab und dann die letzten 7 Minuten bist du aber so krank am Kämpfen, das wird ja immer schlimmer, dass du dann komplett abschaltest und dann ist dein Hirn einfach nur noch damit beschäftigt, hier im Hier und Jetzt zu sitzen und diese 7 Minuten runterzukriegen. Und das ist ja eigentlich das Ziel von Meditation, deine Gedanken zu sortieren und halt stillzulegen. Genau das schaffe ich in der Sauna. Und so stelle ich mir den 12-Hour-Walk auch vor, dass du die ersten 4 Stunden halt.
Ich finde, Philipp muss den mal machen.
Auf jeden Fall.
Wir haben den schon gemacht. Wie wirst du den mal machst?
Also, wenn wir hier genug Hörer auf diese Folge kriegen und alle in die Kommentare schreiben.
Okay, was müssen wir schaffen mit dieser Folge, dass Philipp den 12-Hour-Walk
macht? Mehr als 10 Views?
Wir brauchen auf YouTube mindestens 20 Kommentare, würde ich sagen.
20 Kommentare, okay. 20 Kommentare unter diesem Video, dann mache ich einen 12-Hour-Walk.
Aber es ist auch okay, wenn einer 20 mal schreibt.
Ja, und dann machst du
das. Das ist nicht so ein Fake-Account.
Ja, es müssen 20 unterschiedliche Accounts sein. Ja. Okay, dann werde ich das machen und dann werde ich mal berichten, wie es ist. Aber durch Berlin, das ist halt, eigentlich muss ich dann raus aus der Stadt.
Weil ich bin auch schon teilweise durch die Stadt gelaufen.
Das ja, aber ich glaube, in Berlin hast du halt, also ja, da okay. laufe ich dann von Geschäft zu Geschäft und schaue in die Schaufenster und so. Ja, also das ist ja,
ich würde mir schon einen größeren Park suchen.
Genau, du musst ja schon deinen Hörern noch irgendwie die Möglichkeit geben, dann sich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen und nicht, oh, das ist aber, hier ist ein Teppichladen, da ist ein geiles Café, dann schaue ich mir das Interior an, dann laufe ich weiter, ah, hier hat ein neuer Laden aufgemacht, so, dann wird es eher da so ein Abarbeiten irgendwie.
Das ist trotzdem krass, mal wirklich den ganzen Tag nur nachzudenken. Boah, das macht man ja nie.
Aber das, ich stelle mir eher vor, dass man doch das Gegenteil will. Also ich finde, man denkt doch eigentlich zu viel nach, oder? Also eigentlich ist man doch viel zu wenig im Hier und Jetzt und denkt zu viel über alle möglichen Szenarien
nach. Aber wie viel Zeit hast du wirklich mal ein Thema zu durchdenken?
Immer, wenn man einschlafen will.
Ja, okay, Chris macht das die ganze Nacht, aber jetzt normalerweise setzt du dich ja vielleicht mal eine Stunde aufs Sofa. Aber so 12 Stunden.
Ja, du setzt dich auch nicht eine Stunde aufs Sofa. Du, das ist eigentlich nur, deswegen fahre ich gerne Auto.
Ja, okay,
4 Auto. Stunden. Ich habe heute 4 Stunden Autofahrt gehabt, davon habe ich 1,5 Stunden Podcast, das Hörbuch gehört und die ersten 2,5 Stunden, ja, habe ich Musik gehört. Und da, bei diesem, wenn du Musik hörst, dann denkst du halt schon so über ein paar Sachen nach.
Ja?
Auch Zug fahren, so aus dem Fenster schauen.
Ja, ja, aber da kannst du wieder arbeiten, lenkst du dich wieder ab. Beim Autofahren kannst du halt nichts machen währenddessen, wenn du alleine fährst, sonst hast du halt einen Buddy.
Oh, ich muss mich so hart auf den Straßenverkehr konzentrieren und wenn da noch Mucke läuft, wo ich mitsinge, dann...
Ja, ich sag dir, wenn du Autobahn fährst, dann schaltest du irgendwann auf Autopilot im Kopf. Dann musst auch du nicht mehr nachdenken. Als Nicht-Autofahrer. Als
Autoprofi. Okay, nochmal Thema Ideen umsetzen, wo ich eben, glaube ich, so ein bisschen darauf hinaus wollte. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich finde auch in einem FBA-Business, oder bei mir ist es jetzt bei 1600 so, ein bisschen ist mein Why bei 1600 einfach Ideen, die ich habe, umzusetzen und zu gucken, was passiert. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so ein Hebel ist, wahrscheinlich nein, aber ich will... Wir werden demnächst in Bremen in ein paar Einzelhandelsläden mit unseren Aperolgläsern, die wir jetzt neu machen, gehen, die einfach mal fragen, ey, habt ihr Bock, die zu verkaufen? Ich gebe euch ein Set, wir kommen nächste Woche wieder oder in 2, wenn ihr es verkauft habt, also schenken wir euch und dann lass mal gucken, ob ihr uns welche abnehmen wollt. Und ich will in die Bars von Bremen den Sets geben für die Aperol- und Spritzgläser und ein 1600-Leuchtschild, was dann immer da ist, wie es von Desperados und Coronas, dass das in den ganzen Bars ist. Das wird garantiert nicht ein Hebel sein.
Aber ein Leuchtschild kostet auch viel. Musst du das dann zahlen?
Ja, das sind noch so Fragen. Ja, wahrscheinlich bei den ersten Jahren. Mir geht es nur darum, ich hatte die Idee, was ist, wenn man für eine, ich nenne es jetzt mal eine Brand to be, wir haben noch viel zu wenig Gläser, um eine Brand zu sein, wobei die Leute auf Amazon schon nach 1600 suchen. Also so nicht.
Aber das würde ich verstehen, weil ich will von einer, also wenn ich mir... Ja. Ein Set holen und ich finde es geil, dann will ich das, also ich habe Weißwein-Set und dann will ich auch das passende Rotwein-Set haben. Mhm. Ja. Ich will nicht eine ganz andere Designsprache.
Mir geht es nur darum, ich habe eine Idee oder eine Hypothese. Ich würde gerne, wenn wir auch irgendwann mit den Shop machen und mit Ads starten, ist meine Idee, quasi Geotargeting zu machen. Ich will, dass wir in Bremen in ein paar Einzelläden die Gläser stehen. Ich will, dass in den Bars unser Leuchtlogo ist und ich die Ads erstmal nur in Bremen schalte, um in einer Stadt maximal sichtbar zu sein, weil wir noch nicht das Budget haben oder die Expertise für Deutschland-Scale. Klappt das? Weiß ich nicht, aber ich will es wissen. Mhm. Und das macht mich dann irgendwie, also es wird mich ja entweder ein Stück erfolgreicher oder ein Stück schlauer machen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein Why. Dieses so eine Idee zu haben und zu sagen, okay, das machen wir jetzt, weil ich will das Ergebnis sehen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist halt geil, wenn du eine Company hast auf einer gewissen Flughöhe, wo du halt so Testbudget hast, sag ich mal. Das ist halt scheiße, wenn du klein bist und du hast halt irgendwie nur begrenztes Budget und dann sowas zu machen, ist
es
halt
scheiße. Es gibt auch die Leute, die sagen, nimm immer 10% deines Budgets, zum Beispiel für Ads, immer für Experimente. Ja, okay. Verrückte Ideen, die dir einfach einfallen, wo du weißt, das Geld ist weg. Aber vielleicht erwischst du mal irgendeine Sache, die komplett durch die Decke geht, weil es kein anderer
macht. Ja, also zum Beispiel bei Hacker, bei Hands habe ich es jetzt gemacht. Ich habe ja immer diese Selfie-Videos gemacht als Ads. Und jetzt sind wir einfach mal ins Lager gefahren. Da habe ich halt gar keine Ad gemacht, insofern, dass ich halt unsere Produkte pitche. Ich weiß nicht, ob ihr die schon bekommen habt, aber das ist so eine Ad, wo ich so einen Kommentar vorlese von jemandem, der uns sagt, hey, ich habe nicht so viel Geld, ich habe mir bei euch nur ein Armband bestellt, aber ich feiere eure Brand und ich finde es cool, deswegen habe ich halt das günstigste Produkt bestellt, was ihr habt. Und dann lese ich diesen Kommentar in der Ad vor, das ist die Hook, und dann sage ich, hey, dir können wir jetzt einen Gefallen tun, wir packen jetzt deine Bestellung und legen dir was gratis als Überraschung dazu. Und dann packe ich live in dieser Ad die Sendung für den Kunden, lege zwei Ringe als gratis Zugabe mit dazu und erkläre halt, warum die Ringe geil sind und warum ich die mir jetzt dazulege. Und sag dann, hey, ich hoffe, wir können dir damit eine Freude machen. Wenn du auch willst, dass deine Bestellung eine, keine Ahnung, irgendwie so ein, was Zusatz haben will, schreib es in die Kommentare so. Das wirkt gar nicht wie eine Ad. Und die ist aktuell unser Best Performer. Da gehen wir am Tag
irgendwie. Habt ihr so ein Zufallsüberraschungspaket-Bundle?
Nee, das ist tatsächlich
Mystery Box.
Junge, Mystery Box.
Das ist kein offizielles Produkt, was wir verkaufen.
Aber stell mal vor, du hättest das. Du zahlst für Produkt A und Produkt B kriegst du ein Produkt als Überraschung.
Willst du
aber
bei einem Produkt, wo es um Design geht, wenn es nicht dein Geschmack ist? Wenn du halt im Shop guckst und du sagst, also wir haben, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal 40 Produkte.
Ja, okay.
Und du weißt, 30 davon gefallen dir gar nicht.
Ja, dann nicht. Scheiße.
Dann hast du halt scheiß Schiss, dass da irgendwas bei ist, was du gar nicht feierst.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall so eine Ad gewesen. Das war halt so, ja, ich war so von Anfang an, also unser Copywriter hat das gemacht. Und ich war so, ja, safe wird es nicht funktionieren, aber ja, können wir machen.
Jetzt fahre ich dafür extra ins Lager.
Wir haben mich dafür extra nach Neumünster gefahren aus Berlin ins Lager. Wir haben ja mehrere Lager-Ads aufgenommen. Und ich glaube, zwei von den Lager-Ads performen gerade ziemlich gut und eine davon. Wie gesagt, ich pitch das Produkt nicht. Also ich sage nicht irgendwie, hey, wenn du auch willst, dann klick hier unten. Sondern einfach, wir packen die Bestellung und machen was gratis mit dazu. Richtig lustig. Und das war ein Experiment, also vielleicht als sinnbildlich zu deinem Vorschlag, einfach mal.
Ja, einfach Sachen, wo du nicht auf sicher gehen musst, sondern wo du sagst, das will ich jetzt einfach testen, ob es klappt oder nicht. Das finde ich irgendwie, weiß nicht.
Macht doch Spaß.
Ja, Pappgespräche war doch genau so ein Ding, Alter. Wir hatten eine Idee für einen Podcast, wo wir Guinness und Whisky trinken. Dann haben wir drüber geredet, Alter, übelste Wettkampfvorbereitung. Und dann irgendwann so, Marc, also irgendwie, wir können nicht jede Woche, wir hatten nämlich gesagt, wir nehmen morgens um 10 auf. Wir können nicht morgens um 10 Guinness und Whisky trinken.
Das Konzept hatte so leichte Schwächen.
Das Konzept hatte halt Schwächen, aber es hat halt irgendwie, keine Ahnung, man hat und einfach.
Und der Cola war dann Pappgespräche auch so ein bisschen weird, aber.
Ja. Merle meinte auch zu mir so, ey, wollt ihr jetzt echt schon irgendwie hier wollt ihr Stühle bestellen und so einen Tisch und dieses Dreibein, wo man dann so einen Vorhang macht für
den Hintergrund. Philipp aber auch gesagt, nimmt erstmal die erste Folge auf. Nein, wir brauchen das perfekte Setup. Und
aber
ich sitze übrigens gerade auf dem Stuhl von
Pappgespräche. Aber Leute, ihr wisst auch, lieber unperfekt starten.
Ja, als aber, perfekt es, aber es war nie perfekt, das Setup, weil wir jedes Mal umbauen mussten. Aber es hat von Tag 1 an Spaß gemacht. Ja, weil eine Idee zu haben und zu sagen, okay, das machen wir und wir bestellen das hier und wir legen los und wir machen und hier. Und wir fahren nach Rüdenau und machen.
Und wir sind auch nie über 50 Hörer rausgekommen, aber es haben einige Leute uns darauf angesprochen und haben gemeint, ey, Folge erledigt.
Mich hat eine von Merle ist ja Hebamme und von ihr eine Frau, der Mann, meinte irgendwann, ist das Chris? Ich habe seinen Podcast gehört. Und von Marc Staller die Stimme und so. Und ich dachte so, was? Du? Es war irgendwie, also es gab, wie gesagt, nicht mehr als 50 Leute, aber ich glaube, ein paar fanden es voll cool. Und hätten wir das bis heute weitergemacht, hätten wir bestimmt 200.
Man muss ja leider
das ist wieder das Diamantending vielleicht. Also wer weiß, wo wir jetzt werden mit dem Podcast.
Aber. Man muss aber auch leider sagen, Podcasts sind sehr inflationär geworden. Also es ist echt so, dass ja jeder, Hans und Franz, einschließlich uns, wobei uns gibt es ja jetzt hier schon
3 Jahre, also kannst du ja nicht sagen.
Nee, 2019 hat der Podcast angefangen.
So, aber 5 Jahre.
Ja mittlerweile so viel im Podcast.
Alter, aber ich finde es auch, okay, lass uns einfach mal weitermachen. Philipp, YouTube. Also Marc und ich sind ja gefühlt YouTube-süchtig.
Was zum Schauen oder zum
Schauen?
Ja.
Und auch da sehe ich immer wieder jetzt junge, neue Creator, wo das Thumbnail sieht ultra professionell aus. Also gerade, ich sehe es häufig im Sportbereich, irgendwie so Triathlon, Ironman, Hyrox, so diese ganze Szene. Aber die dann schon so, also krass produziert. Krasse Cinematografie, Soundtop. Alles, also on fleek. Mhm. Und dann aber den Titel schon so, das ist kein Training, das ist ein Lifestyle. 6 Aufrufe, aber mein erster Gedanke auch, wer zum bist du? Warum sollte ich mir das überhaupt, irgendwie ist es alles professionell, aber es ist komplett seelenlos. Ich find's, also.
Ja gut, aber du musst ja irgendwo
starten. Ja, ja, genau.
Aber würdest du das Video eher schauen, wenn es nicht so professionell aussehen würde?
Weiß ich nicht.
Es gibt also ja, stört dich die Autorität der Person oder stört dich das
Setup? Nein, also mich stört daran gar nichts. Es ist eher, ich denke mir so, wie kann ein so professionelles Video nur 6 Views haben? Also es kommen Creator auf die YouTube-Bühne, bei denen das Video, also man sieht es und denkt sich 100.000 Aufrufe. Und dann siehst du so 6. Und davon gibt es aber so viele.
Aber ich glaube, das kommt einem bloß so vor, weil der Algorithmus sich geändert hat. Mehr dieses Discovery. Früher war eher YouTube, du bist abo-basiert, ja. Genau wie Instagram. Und jetzt ist es halt so wide open TikTok-Style. Und ich glaube,
das ist scheiße.
Ich finde es auch nicht so geil.
Weil am Ende drückt es dich immer genau da rein. Also du schaust Videos, dann kriegst du rechts eine Suggestion, die du eigentlich weißt, willst du nie sehen. Mhm. Aber du klickst drauf, weil es interessant ist. Und dann ist dein Feed plötzlich voll.
Ja.
Und du driftest halt voll ab in irgendeine Richtung dann am Ende. Und dann guckst du am Ende doch Trash.
Ja.
Weil du am Ende das dann wieder unendliches AB-Testing. dann guckst du am Ende wieder das, was du dann toll findest. Anstatt das, was du eigentlich
guckst. Dann guckst du das, was du toll findest.
Macht ihr das auch manchmal, dass mir absichtlich so bestimmte Themen liked oder kurz mal.
Ja, ja.
Und dass der Algorithmus wieder klarkommt in deine Richtung?
Nee, ich lösche dann mein Such-Wiedergabeverlauf. Das klappt. Weil ich hatte
mal. Ist der Algo wieder clean?
Ja. Oh, geil. Ich hatte das nämlich mal. Also eine Zeit lang hatte ich mein Algo, wo ich dachte, Junge. Alle Videos, die mir angezeigt werden, sind geil. Ich will alle 10 gucken, wo ich dachte, wie gut kann ein Algo sein? Ich habe den ganzen Arm Videos.
Ja, ich habe auch immer Tab, neuer Tab rechts, Tab, Tab, Tab.
Und dann, ich gucke halt nur auf dem Handy und nie auf dem Laptop. Das
verstehe ich gar nicht.
Ja, ich verstehe nicht, wie man auf dem Laptop gucken kann.
Videos sind. Wie machst du immer später?
Auch später.
Später ansehen. Ja. Das habe ich aber bei dir abgeguckt, dass du das so fleißig machst. So, und übelst geil, meine ganze Feed. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich dann einmal irgendwann das gelöscht habe, um zu testen oder einen Account gewechselt, weiß ich nicht. Und dann kamen da Sachen, wo ich dachte, ich verstehe kein Wort. Warum sind, also kein einziges Video war auch nur ein bisschen relevant. Und dann habe ich das versucht mit dem, okay, ich klicke jetzt irgendwie einen Hyrox an, irgendwas mit Kochen, irgendwas mit Business. So, hat gar nichts gebracht. Nur unrelevante Scheiße, wo ich nichts verstanden habe. Dann habe ich Wiedergabeverlauf gelöscht, mir wirklich ein paar Videos angeguckt, danach war wieder vollkommen on fleek. Also es klappt.
Was ja gerade voll der YouTube-Trend ist, ist dieses Building in Public, dass die ganzen Leute, die jetzt irgendwie ein Company aufbauen, das ist Daniel Dellen, kennt ihr den? Das ist so ein, ich weiß gar nicht, das ist, kommt der eigentlich her? Auf jeden Fall spricht der fließend Chinesisch und ist auch mal in China und Dubai und so und baut halt seine Company auf und schafft es halt mit so sehr ästhetischem Content, seinen Tag aufzunehmen, wie er arbeitet. Und eigentlich ist ja Arbeiten was super Langweiliges. Also du kannst ja kaum einen Vlog machen, wenn du den ganzen Tag arbeitest. Aber er schafft es halt irgendwie durch so eine Ästhetik.
Aber das ist nicht so der 9-to-5-Boy.
Ja, er macht das jetzt auch.
Ja?
Das machen halt so viele. Also, so viele Leute.
Ist das Study With Me-mäßig oder ist
das vor? Das ist schon, wo die auch reden und so. Aber du bist halt, du wirst so ein bisschen motiviert davon, auch selber Gas zu geben und dann machen die immer so viele Timelapses und blenden dann immer die Uhrzeit ein und so. Also achtet mal drauf, es gibt so viele YouTuber gerade und es ist immer diese orange. Das ist
eine Art Vlog wieder, oder?
Ja, schon. Und es ist immer eine orangene Schrift. Immer. Und es ist immer, wird immer die Zeit, wird so eingeblendet und dann gibt's immer so Cuts und dann ist es auf einmal 8 Uhr, dann ist es auf einmal 22 Uhr, dann ist es auf einmal 24 Uhr. Und, also so soll das quasi so wirken, als würden die den ganzen Tag arbeiten. Also es ist halt so, klar, schon auch ein bisschen entertaining gemacht, damit die Leute dranbleiben, aber in gewisser Weise ist es so ein Trend, glaube ich, gerade, was voll viele machen. Und da hatte ich nämlich auch so einen, der 6 Follower und dann auf einmal das Video gefühlt 10.000 Views, weil das voll viral geht, weil sich das jeder reinzieht gerade. Mhm. Und die Leute sprießen gerade aus dem Boden.
Man sieht doch krass viele Accounts mit richtig vielen Views, aber kaum Abos. Einfach durch dieses neue Algorithmusmodell. Ja. Das ist so krass. Ich finde das schon, ich weiß, mir gefällt das nicht so. Ich finde es eigentlich geil, Creatorn zu folgen, von denen ich alles sehen will und mich stört es auch, wenn ich jemandem folge, dass mir diese Person gar nicht so oft angezeigt wird. Oder
Philipp, was ist die letzte Person, wo du mal so richtig 3, 4, 5 Videos hintereinander von einer Person geguckt hast?
Lass mich gucken, wen ich gerade neu folge.
Es sind am Ende doch immer Stories. Also bei mir ist es, keine Ahnung, Urs Kaleczynski, Mr. Olympia, jetzt ein anderer Bodybuilder, der jetzt seinen Wettkampf gemacht hat. Danach ist wieder direkt irrelevant. Wenn keine Journey besteht, folge ich auch nicht, weil ich kann ja nicht folgen, wenn es nicht in eine Richtung geht. Du kannst ja nur hinterhergehen, wenn die Story sich bewegt. Weil sonst gucke ich ein Piece und sag, okay, nächster.
Also was ich sehr feiere, sind die Vlogs von Tim Krasenbrink. Kennt ihr den?
Nee.
Der ist relativ, ja, doch auch gerade. Es kommen immer mehr Videos auf YouTube und der wird, glaube ich, immer bekannter auch durch diese Videos und der nimmt einfach seine Journey auf. Der macht einen Vlog jede Woche, an jedem Freitag lädt er den hoch. Der war auch, glaube ich, jetzt diese Woche bei Johannes Tisch im Podcast, also der ist, glaube ich, heute hochgeladen worden.
Was macht er für ein Business?
LinkedIn Inbound Leads. also wie du über LinkedIn dein Business aufbaust. Aber er, in diesen Vlogs geht es nicht um sein Business, also er verkauft nichts. Er ist jetzt nicht so, dass er seinen Zuschauern was verkauft, weil ich glaube, seine Kunden oder seine Zuschauer sind nicht seine Kunden.
Documenting the Journey.
Genau, Documenting the Journey. Und der macht jeden Freitag einen Vlog und filmt quasi die Woche. Und du siehst halt, wie er einfach nur richtig strukturiert, so wie wir es auch in dem Podcast immer gesagt haben, früh aufsteht, sich geil ernährt, ins Gym geht, viel arbeitet, Geschäftsmeetings hat und das alles filmt. Und das ist halt voll die Motivation für viele Leute und ich gucke es mir super gerne an. Also richtig geil.
Ich habe das von einem Typ geschaut in den USA, der hat eine Agency aufgebaut, wo er praktisch Car-Dealerships Videos anbietet. Und hat wirklich so gesagt, also der hat das angeblich schon vorher einmal aufgebaut, so ein Business. Er hat gesagt, kommt Leute, ich nehme euch mit von null wirklich. Und hat wirklich so richtig angefangen mit gar nichts, Nein. Hat angerufen bei den Car-Dealerships, ist da vorbeigegangen, hat den kostenlosen Video gemacht, hat dann den ersten Close gemacht, alle haben es abgefeiert in den Kommentaren und so. Und hat dann Stück für Stück, ich habe glaube 30 Videos von ihm geschaut.
30?
Ja, also es war wirklich so eine komplette...
es geht um die Journey, die Leute wollen sehen, wie so ein Business aufgebaut wird.
Du bist also richtig mit dem mitgefiebert, so die Ups und Downs mitbekommen und der ist dann nachts um drei noch wach gewesen, hat irgendwie Konzepte erarbeitet. Also das ist halt real auch. Geil gemacht.
Gab's doch mal so eine D-Max-Serie, oder nicht? Wo Grant Cardone auch oder so?
Ja, wo sie von null...
Ja, genau, du wirst in so eine Schrottkarre gesetzt und dann hast du nur irgendwie da zwei Werkzeuge im Auto und dann musst du ein Business aufbauen. Ja,
Milliardäre, die versucht haben, innerhalb von 30 oder 60 Tagen eine Million...
Eine Million sogar?
Unternehmensbewertung.
Ah, okay.
Weil der eine hat ein Barbecue aufgemacht und dann wurde... Ich glaube, da wird auch mal ein bisschen gemogelt und geschoben, also USA-Content ist da immer sehr laissez-faire.
Okay, letzte Folge, bevor wir Schluss machen für heute. Und ich würde sagen, in den nächsten Folgen gehen wir dann auf unsere Businesses ein, also auf Hands
16. Auf unsere Journey.
Auf unsere Journey, dass wir mal ein Update geben. Letzte Folge, die noch gut ankam, war, so bringst du Struktur und Prozesse in den FBA-Business. Da beide seid ihr doch die Besten, oder? Struktur und Prozesse?
Also reden wir jetzt wirklich über FBA-Business oder allgemein Prozesse?
Also es war eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was so die ersten Prozesse, glaube ich, in einem FBA-Business sind, aber ich glaube, es ist jetzt offen.
Ich habe da eine andere spannende Frage zum Thema. Also, weil wenn du Unternehmer bist oder jetzt allgemein, wir haben ja auch viele Prozesse im Unternehmen oder man denkt irgendwann sehr prozesslastig, egal was man macht, irgendwie im Unternehmen versucht man einen Prozess dafür aufzusetzen. Das überträgt sich ja auch krass, also bei mir auf jeden Fall, ins private Leben. So, wie kann ich den Haushalt am besten prozessisieren? Ja. Wie kann ich den Sport am besten in Prozess verwandeln? So. Und ich habe da neulich ein Video gesehen, wo sich jemand die Frage gestellt hat, inwiefern ist das schon irgendwann negativ und krankhaft, zu versuchen, aus allem einen Prozess zu machen und nicht Dinge einfach mal...
Auf sich zukommen
zu lassen. Genau. Ja. Ich habe das oft, dass ich denke so, gefühlt habe ich zu allem schon fast eine Liste irgendwann mal gemacht, wo ich versuche irgendwie so Routinen festzuhalten. Und
du musst dich dann halten.
Selbst die Spülmaschine einräumen, irgendwie ist gefühlt schon in irgendeinem Ablauf eingeplant oder so. Ja. Und manchmal stresst mich das so sehr, dass ich alles versuche, in den Prozess reinzubringen, wo ich denke so, wie kann ich das besser machen, wie kann ich es optimieren?
Eigentlich sind die ja genau dazu da, die Prozesse, um dich nicht zu stressen, dass du hast deine 3, 4, 5 Prozesse pro Woche, also um dein Privatleben zu managen und dann weißt du, du kannst diesen blind ablaufen und hast nichts vergessen.
Als Beispiel, ich gehe super gern einfach wirklich mal...
Freitags ins Kaufland.
Genau. Ich gehe gerne ins Kaufland und laufe da einfach wirklich gerne...
Du musst es mal eben von null anfangen, für alle, die es noch nie gehört haben. Also Marc, wir haben ja eine Snapchat-Gruppe. Und da kriegen wir immer relativ viel mit voneinander, was wir so machen. Und es ist jeden Freitag so, freitags, ne?
Freitagabend
schickt Marc.
Ich liebe das.
Also wir, Chris und ich sind noch, also wir sind ja gefühlt 10 Jahre jünger.
Aber du bist aber nochmal 10 Jahre älter als ich.
Nur gefühlt.
Philipp ist jetzt über 30, er ist jetzt Rentner.
Also eigentlich gehören wir eher zusammen und du bist
jetzt schon, ja.
Na, auf jeden Fall, wir beide
arbeite mit Rentnern.
Wir beide führen das Leben. Und freitags machen wir dann immer irgendwas.
Und liebe das Leben.
Und dann kriegen wir mal einen Snap von Marc, wie er so POV-mäßig seinen Einkaufswagen schiebt und dann im Kaufland
steht. Ich bin immer neidisch, muss ich sagen. Ich freue mich darauf.
Chris war neulich auch mal.
Als ich da war, habe ich gesagt, wann fahren wir zu Kaufland?
Geil, Alter.
Das war mein Highlight.
Du warst richtig begeistert, weil es gibt so viel zu entdecken in diesem Kaufland, weil der so riesig ist. Und ich liebe es, neue Produkte zu entdecken, zu gucken, was gibt's Neues, wie sind die gemacht. Dann auch diese Aktions... Schilder so, wo man guckt, okay, wie haben die das gemacht?
So geil, das hat so Bock gemacht. Ich bin vollkommen ausgerastet, weil die auch so eine riesen Auswahl hatten. Ich kenne meinen Rewe auswendig, ich kenne jedes Produkt. Und da war alles neu. Ich bin von links nach rechts gelaufen.
Chris hat sich direkt hier, oh, das will ich testen und das will ich testen. Das mitgenommen.
Kaufland auch noch, ne? Ist halt richtig geil.
Auf jeden Fall, genau, das liebe ich zum Beispiel. Einfach da reinzulaufen und mir Zeit zu nehmen, mich inspirieren zu lassen. Und nicht einen Prozess daraus zu machen, wie kann ich am schnellsten meinen Einkauf optimieren und die Sachen lassen noch liefern, sondern dieses... Ich lasse auch mal was auf mich zukommen und decken. Und ich glaube, das kann schon eine Krankheit sein, fast schon.
Ah, das sind Prozesse zu.
Ja.
Hey, würde ich bei dir jetzt aber überhaupt nicht so einschätzen. Du bist für mich eher so ein Anarchist. Bei Philipp würde ich, glaube ich, mehr so einen Optimierungsgedanken sehen als bei dir.
Ja, aber seit ich in Berlin lebe, geht das nicht mehr. Also zumindest privat, weil unser Tag jeden Tag anders aussieht. Weil wir, wenn ich jetzt wüsste, ich kann nicht jeden Tag essen gehen, dann würde ich voll wie du auch einmal die Woche einkaufen und dann genau vorhergesagt, wann, was und so. Aber dadurch, dass wir halt so einen gemixten Alltag haben, bringt es für mich gar nicht, einen Wocheneinkauf zu machen, als Beispiel jetzt. Also bei uns ist viel zu wenig Routine drin, als dass das überhaupt funktionieren würde.
Das ist ein schmaler Grat zwischen, es stört mich, dass alles so Chaos ist und es ist ja nicht Chaos, gut definiert. Oder? Aber jetzt, wenn du sagst zum Beispiel, okay, ich weiß nicht, wo ich heute Mittag essen gehe, stresst dich das im Kopf?
Ja, das stresst mich. Ja, ja. Also für mich wäre es eigentlich,
wenn du es jeden essen Tag neu überlegst, oh, wo gehe ich heute essen? Oh, keine Ahnung, lass mal das. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So, ja, das ist ja auch schon andersrum, wenn du immer definierst, Montag da, Dienstag da, ihr vor Montag, wir waren gerade.
Ja, aber das finde ich geil. Ich liebe es.
Genau, so. Das ist auch das so ein teammäßig.
Aber es ist auch stressy, jeden Tag zu überlegen, was koche ich heute.
Ja.
Damit es gesund ist. Dann sauber machen, dann fehlt das. Willst du irgendwas machen, da brauchst du Eier für, Eier sind nicht da. Dann bist du auch wieder unter Druck. Also, da wäre das Geilste wieder Prep My Meal.
Achso, du kochst gerne.
Unser Sponsor Spaß der heutigen Folge. Spaß.
Aber dann fehlt ja auch wieder die Varianz da drin. Also.
Okay, wir machen nochmal eine Folge darüber. Über Optimierung der Prozesse im Alltag. Wie wir Meal Prep machen. Ich auch richtig. Ich war mit Emilia jetzt letztens tatsächlich zum Samstag.
Wenn das nächste Mal vorbeikommt, gehen wir alle zusammen wieder ins Kaufland.
Wir waren Samstag jetzt am Wochenende, war ich zum ersten Mal auch genau das. Wir waren im Kaufland, wir sind raus aus Berlin gefahren, mussten nämlich Auto waschen. Und dann sind wir auch im Kaufland. Da meinte ich zu ihr noch so, wir lassen uns jetzt mal richtig Zeit. Ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht an dich gedacht, aber dann, jetzt passt das irgendwie zusammen. Und das war richtig nice. Also. Mal wieder von dem. Und das ist so ein Stadtding, was du ja auch machst.
So ab 30 jeden genießt Tag, man das dann.
Ja. In der Stadt machst du es halt genau andersrum. Du gehst halt irgendwie jeden Tag mit dem Rucksack und packst dein Ei ran und eine Tüte Reis irgendwie so in deinen Rucksack und gehst halt jeden Tag dahin. Oder?
Ich hatte noch nie ein Ei ran und eine Tüte Reis.
Ja. Ja, gut, den Ei ran trinkst du auf dem Weg nach Hause.
Das ist der Weiran. Der Weiran.
Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt die erfolgreichsten Folgen, beziehungsweise das, was die Leute interessiert, mal so im Schnelldurchlauf durchgehauen.
Ja, schreib's mal rein. Vielleicht auch in die Kommentare bei Spotify oder YouTube. Was interessiert euch?
Genau.
Oder und natürlich, ob wie ihr das Philipp findet, auch den Walk machen muss.
Ob ich den Walk machen muss, ob wie ihr das findet, dass wir wieder da sind. Genau, nächste Woche machen wir mal ein Update zu unseren Businesses. Da würde ich sagen, gehen wir der Reihe um. Was ist die letzten 9 Monate passiert? Alter. 9 Monate. Apropos 9 Monate, Marc. Da muss Marc.
Cliffhanger.
Da muss Marc auch noch ein Update raushauen.
Marc und Chris machen bald YouTube. Ich hab's gesagt. Jetzt müssen wir durchziehen, Marc.
Die Folge kommt auf YouTube online.
Die Folge kommt auf YouTube. Auf dem, wie heißt unser Channel jetzt?
Chris und Marc oder Marc und Chris. AMC Hackers.
Mhm.
Super. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben euch eine Freude bereitet und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao. Tschüss. Tschüss.